Die Welt ist leider komplizierter.
Ich habe mir extra vorgenommen, heute Morgen besonders höflich zu sein.
Jünger als Sie, aber nicht blöder.
Wenn Sie in der Wüste regieren, wird der Sand knapp.
Ich finde das empörend.
Hat mich da eigentlich mal jemand gefragt?
Herzlich willkommen bei Standfunke, dem liberal-konservativen Meinungsblog zum aktuellen tagespolitischen Geschehen. Auf Sendung sind Paul, 20 Jahre alt, studiert Wirtschaftsinformatik in Frankfurt am Main, bei der FDP aktiv und auf Twitter findet ihr mich unter @paul_wetzel.
Ja, und Diana, 18 Jahre alt und ich gehe momentan noch zur Schule und mache mein Abitur. Auf Twitter findet man mich unter @kati_die_zweite.
Mein Name ist Jan, ich bin 22 Jahre alt, habe Politikwissenschaft studiert und beginne ab Sommer eine Tätigkeit bei einem Startup und ich bin seit einem Jahr bei der CDU und JU Mitglied. Und bei Twitter ist mein Name kleingeschrieben @JeanVanStar.
Ja, ich bin Jonas, ich bin ebenfalls 22, ich studiere Jura aktuell und bei Twitter findet man mich unter @JJ_V. Kleines V, großes Z und ich bin bei den Julis und bei der FDP aktiv.
Hi, mein Name ist Florian, ich bin der Opa der Runde mit 26 Jahren, studiere TUM-BWL und beginne nächstes Semester meinen Master in International Management und auf Twitter findet ihr mich unter @vicino_22 und ich bin auch Mitglied bei den Julis. Genau. Paul, du wolltest kurz uns einführen in genau. Das Thema, oder?
Absolut richtig, denn heute ist unser Thema Bürgerrechte in Krisenzeiten. Und dazu hat Flo auch schon was vorbereitet.
Genau, wir wollten nur heute mal am Anfang klarstellen, bevor wir loslegen, dass wir hier keine Verschwörungstheoretiker sind, also von wegen Deep State oder sonst irgendwas. Wir wissen, es gibt in Deutschland keinen Ausnahmezustand, sondern es gibt Notstandsgesetze, die zwar Grundrechte einschränken dürfen, aber nicht die Gewaltenteilung außer Kraft setzen prinzipiell. Bisher hat sich die Debatte um Bürgerrechte in Deutschland immer so um Terrorabwehr gedreht. Ursprung hat sie eigentlich hier im modernen Deutschland Kalten Krieg, als die Notstandsgesetze 68 von der Großen Koalition unter Kiesinger verabschiedet wurden. Gegen den Studentenprotest und den Protest von Gewerkschaften. Und es wurde damals auch die Einführung des Widerstandsrechts eingeführt, um Bedenken eben gegen die Einschränkungen der Bürgerrechte, wahrgenommen zu wissen. Deutschland nimmt Bürgerrechte also nicht auf die leichte Schulter, das ist bewusst. Und die Politiker sind in einer schwierigen Situation, handeln sie zu lasch, werden sie verantwortlich gemacht für Tote durch Corona, handeln sie zu strikt, werden sie verantwortlich gemacht für vernichtete Existenzen und das ist eine heikle Situation, das ist uns allen klar, aber wir sind hier, um als Laien unsere Meinung mal zu dem Thema darzustellen.
Dann würde ich sagen, wir können gleich zum ersten Punkt kommen, und zwar in welchen Situationen sollten Grundrechte jetzt generell eingeschränkt werden und wie ist es eigentlich mit der Verhältnismäßigkeit?
Jonas, du bist hier der sich mit Recht vermutlich am besten auskennt.
Das stimmt allerdings. Ich will jetzt noch nicht so einen riesen juristischen Schwenk schon jetzt schon machen, auch generell nicht, weil ich bin ja jetzt hier der einzige Semi-Bisschen-Jurist, sage ich jetzt mal. Was ich nur sagen möchte, ist, dass es zunächst erstmal wichtig ist, das hatte Konstantin Kuhle in einem Artikel, ich glaube in der FAZ letztens geschrieben, dass man diese Maßnahmen nicht wie Orban in Ungarn nutzen darf, beziehungsweise die Exekutive diese Maßnahmen eben nicht nutzen darf, um Grundrechte im Übermaß einzuschränken. Also Verhältnismäßigkeit ist ja, das wissen glaube ich die meisten, ist so der wichtigste rechtsstaatliche Grundsatz, den wir eben in Deutschland haben, ist auch von der deutschen Rechtsprechung entwickelt worden. Zunächst einmal ist es eben wichtig zu gucken, ob diese Maßnahmen erforderlich sind. Das heißt, dass es keine milderen Mittel gibt, die ebenso effektiv dabei helfen, das Ziel zu erreichen. Ich meine, das ist halt, also im Prinzip diese ganze Fragestellung konzentriert sich eigentlich immer nur auf die Erforderlichkeit und die Angemessenheit, weil das legitime Ziel ist so oder so gegeben im Sinne von Gesundheitsschutz und Geeignetheit auch. Ich möchte aber gar nicht zu juristisch, wie gesagt, hier werden. Nur mein Kritikpunkt wäre eben, dass ich aktuell so das Gefühl habe, dass diese ganzen Maßen, dass es im Prinzip nur zu so einem riesigen Überbietungswettbewerb verkommen ist, im Sinne von, wer kann härtere Maßnahmen durchsetzen, und die Sorge, die ich dann so dabei habe, ist, dass rechtsstaatliche Prinzipien nicht geachtet werden dabei, nicht unbedingt von der Bevölkerung, aber auch von der Politik, weil man sich damit eben nicht so befassen will. Man eben sagt, okay, ja, es geht jetzt hier um Menschenleben und so, das ist ein absoluter Ausnahmezustand, was ja im Grunde genommen auch stimmt. Aber dass man da dann ein bisschen unsauber arbeitet, sage ich mal. Deswegen würde ich mal so vielleicht die Diskussion hier so ein bisschen anstoßen und einleiten. Also wer denn jetzt dazu noch was sagen kann, der kann das gerne tun, aber ich habe jetzt schon genug geredet.
Ja, was würdest du denn sagen, in welchen Situationen gelten prinzipiell mal Grundrechtseingriffe als legitimiert? Also welche Situation muss eintreten, damit Grundrechte in einem gewissen Umfang
im Endeffekt ist es ja immer ein Abwägungsprozess. Du hast halt jetzt auf der einen Seite, wie gesagt, Gesundheitsschutz der Bevölkerung, Leib und Leben. Das sind natürlich recht hochwertige Rechtsgüter. Auf der anderen Seite so Dinge wie Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Die meisten Maßnahmen sind tatsächlich auch verhältnismäßig. Ich würde jetzt nicht in die Richtung vorpreschen, wie einige, das haben ja einige Staats- und Verfassungsrechtler schon gemacht, die zum Beispiel diesen Zustand, den wir aktuell haben, als quasi grundrechtsfrei bezeichnen. Das hat Christoph
Möller gesagt. Gemacht,
ja. Genau. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Die meisten Maßnahmen sind tatsächlich verhältnismäßig, nur es gibt halt teilweise auch so Ausnahmefälle, wie zum Beispiel diese Geschichte, das war ja auch bei Twitter so ein bisschen groß, mit auf der Bank ein Buch lesen oder so. Da gibt's auch wieder so Grenzfälle, wo man sich halt auch wirklich denkt, ja Leute, muss das denn jetzt wirklich sein? Ist das im Endeffekt auch noch erforderlich? Gibt's da nicht mildere Mittel? Ist das überhaupt noch angemessen? Deswegen würde ich schon sagen, ich würde jetzt nicht so in so eine radikale Richtung gehen, wie, ich weiß nicht, ob das einige von euch gelesen haben, den Artikel auf Verfassungsblog von Professor Lepsius, der war ja durchaus sehr polemisch. Ich würde in so eine Richtung nicht vorpreschen, nur wie gesagt, zum Beispiel das in Bayern finde ich die Maßnahmen teilweise recht hart. Also der Verwaltungsgerichtshof hat ja jetzt entschieden, dass eine Demo eine kleine Demo zumindest gegen die Corona-Maßnahmen stattfinden muss, natürlich unter Auflagen, weil das dann im Endeffekt nicht aufschiebbar ist. Und das sagt mir zumindest, dass halt der Rechtsstaat nicht außer Kraft gesetzt ist, dass eben noch gerichtlich überprüft wird, dass gerichtlich kontrolliert wird. Und dass eben so Dinge wie Unaufschiebbarkeit der Demo, dass solche Sachen eben noch geachtet werden.
Genau, das ist, denke ich, ein wichtiges Zeichen.
Nur um das jetzt mal so ein bisschen einzurahmen, sozusagen, würde ich jetzt sagen. Ich will euch ja jetzt nicht zu viel vorwegnehmen.
Das ist auch ein wichtiges Zeichen, was gesetzt werden muss, damit die Bürger auch sehen, dass der Staat hier nichts Willkürliches macht und nicht irgendwie unbegrenzt Grundrechte einschränken kann und dann quasi einen Nährboden bietet für Verschwörungstheoretiker. Ich habe jetzt auch... ich glaube, es war meine Tante, die hat auf Instagram irgendwelche kruden Verschwörungstheorien gepostet, wo ich mir dachte, wieso kommt sie genau jetzt damit um die Ecke? Und dann habe ich so draufgeklickt, habe mich so umgeschaut auf YouTube. Da gibt's so viele Videos, wo damit argumentiert wird, dass der Staat, weil der Staat jetzt so krass in die Grundrechte eingreift, dass das Volk sich jetzt dagegen wehren muss und die Grundrechte quasi grundlos eingeschränkt werden und so weiter und so fort. Also ich denke, dass da auch gezeigt werden muss, dass die Macht des Staates nicht grenzenlos ist und dass es noch Recht und Ordnung gibt im Land.
Würde ich dir soweit zustimmen? Ich habe damit nur ein Problem, das ich auch auf Twitter schon relativ häufig kritisiert habe. Und zwar, dass der Staat es den Bürgern in meinen Augen einfach schuldig ist, konkrete Ziele vorzulegen. Also quasi, wenn wir etwas erreichen wollen, ist es sehr sinnvoll, dass wir das mit Zahlen unterlegen, einfach damit wir das quantitativ messen können, zu sehen, welche Maßnahmen greifen am besten. Und damit wir da einfach einen relativ datenbasierten Entscheidungsprozess haben. Und
ja, also, Entschuldigung, ja.
Und das bleibt die Regierung eben noch zu einem gewissen Teil der Bevölkerung schuldig. Also wir haben von der Regierung keine Zielsetzung im Sinne von, wir wollen die wöchentliche Rate der Neuinfektionen auf einen gewissen Faktor X senken und sagen, ja, dann über einen längeren Zeitraum gesehen können die Krankenhäuser damit zurechtkommen. Also quasi dann erreichen wir keine Kapazitätsgrenze. Aber das fehlt eben. Und deswegen ist es der Opposition auch gerade relativ schwierig, dass sie die Regierung einfach in ihrem Handeln sinnvoll kontrollieren kann. Weil die Opposition kann auch nicht mehr sagen als fordern, wir wollen jetzt eine Debatte über einen Exit-Plan. Die Regierung kann dann einfach sagen, ja, wer will das nicht? Niemand will, dass dieser Zustand andauert. Aber die Regierung bleibt trotzdem relativ unklar in ihren Zielen und wird dadurch wenig transparent.
Ja, also was ich dazu sagen wollte, ist noch, dass ich das Gefühl habe, eben dass mich stört, dass auf Twitter beispielsweise schon sehr früh versucht wurde, meiner Meinung nach, diese Debatte, die von der Opposition angestoßen wurde, zu untergraben, beziehungsweise jeder, der über Grundrechtseinschränkungen und Freiheitsrechte diskutieren wollte, sich dem Vorwurf ausgesetzt sah, dass er letztendlich hier Menschenleben aufs Spiel setzt. Das ist jetzt eine Sache, die mich eben, ja, die mich dazu, dass ich Anfang letzten Monats erstmal ein paar Tage Twitter-Pause gebraucht habe. Genau.
Und ja, da hatten wir ja ein paar schöne Diskussionen auf Twitter.
Ja. Ja, genau, das ist so ein Problem, das ich tatsächlich auch sehe. Ich habe mich da ja auch schon zuhauf drüber aufgeregt, deswegen gucke ich, dass ich mich da jetzt nicht allzu sehr drüber echauffiere, aber also ich meine, es ist doch völlig selbstverständlich, dass diese Maßnahmen nur vorübergehend sind und dass man irgendwann auch wieder lockern muss. Und ich finde, es ist total bescheuert zu sagen, nee, wir dürfen da jetzt aber überhaupt nicht drüber reden, weil mich stört vor allem dann dieses moralisierende Argument zu sagen, ja, es geht ja um Menschenleben und man kann ja jetzt nicht jetzt schon über eine Lockerung reden. Ich finde, geht ja gar nicht darum, jetzt zu sagen, okay, ab nächster Woche ist wieder alles normal. Das wird halt nicht der Fall sein. Das wird halt nur schrittweise und unter Auflagen passieren. Das ist doch auch jedem klar. Das weiß auch die Opposition, meist zumindest. Und deswegen halte ich es für absolut falsch, diese Debatte einfach im Kern ersticken zu wollen. So nach dem Motto, ja, er hat die Hoover gesagt und wir dürfen das Wort Exit-Strategie nicht mal in den Mund nehmen. Ich halte es auch generell für etwas weitsichtiger, wenn man sich jetzt eben schon Gedanken darüber macht, was will man konkret für ein Ziel erreichen, wann kann man das umsetzen, wie soll das geschehen, schrittweise natürlich, weil das ja eben auch, wenn Corona mal irgendwann vorbei ist, was ja natürlich der Fall sein wird, wir wissen halt jetzt nur nicht wann, weil das ja vielleicht auch so ein Stück weit als Modell fungieren kann für zukünftige Krisenszenarien, also im Sinne von Proaktion statt Reaktion. Wer meinen Twitter-Account verfolgt, kennt diesen Satz bestimmt schon, weil den habe ich, glaube ich, schon 5 Millionen Mal benutzt in irgendwelchen Tweets von mir. Nur deswegen halte ich es für total falsch, diese Debatte unter solchen Argumenten irgendwie abwürgen zu wollen und dann Leuten zu unterstellen, sie würden ja irgendwie Menschenleben in Kauf nehmen oder so. Ich meine, natürlich. Das hat Buschmann auch letztens noch betont, oberste Priorität haben natürlich die Menschenleben, das sieht auch die Opposition so, nur man darf eben auch nicht die Effekte dieser ganzen Lockdown-Maßnahmen eben unterschätzen, im Sinne von vor allem die wirtschaftlichen Folgen. Ja, ich sehe das jetzt schon wieder kommen, wenn man auf die wirtschaftlichen Folgen der ganzen Geschichte verweist, dann ist man ja oft ein herzloser neoliberaler Kapitalist. Es stimmt aber nun mal, dass das Ganze droht, Existenzen zu vernichten. Wir haben gesehen, dass in den USA die Arbeitslosenzahlen unfassbar nach oben geschnellt sind. In Österreich war das ja ganz ähnlich. Deswegen glaube ich, es ist definitiv der falsche Weg, da einfach zu sagen, nee, wir wollen da gar nicht drüber reden. Und jeder, der das irgendwie versucht, wird abgewürgt, wird mit dem Totschlag-Moralargument mundtot gemacht. Das halte ich definitiv für falsch.
Ja, daran möchte ich anschließen. Ich nehme das ähnlich wahr, muss aber feststellen, dass in meinen Augen diese Debatte um wir dürfen auf keinen Fall über eine Exit-Strategie sprechen, von Menschen geführt wird, die vollkommen der Hysterie verfallen sind. Ich glaube, die mediale Aufbereitung der Corona-Krise hat, glaube ich, manche Menschen dazu gebracht, erstmals irgendwie auf Verschwörungstheorien aufzuspringen und zweitens vollkommen hysterisch mit dieser Thematik umzugehen. Und was Paul eben angestoßen hat mit der Transparenz über die Maßnahmen, bezüglich der Maßnahmen, muss ich sagen, ja, das stimmt. Man muss Ziele vorausgeben und es hätte hier und da auch transparenter sein müssen. Aber der heutige Tag mit den neuen Maßnahmen und den neuen Ausblicken für die nächsten 3,5 bis 4 Wochen, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Und das sage ich jetzt nicht als CDU-Mitglied, sondern einfach als Bürger, weil ich der Meinung bin, dass es vernünftig ist, alle 2 Wochen zu schauen, wie entwickeln sich die Zahlen. Wir haben jetzt die Kontaktsperre verlängert und das finde ich auch vollkommen legitim. Aber dahingehend schon mal die Lockerung, dass wir wieder in Geschäfte gehen können, dass es da bestimmte Regelungen gibt, um den Wirtschaftsbetrieb oder diesen Motor wieder ins Laufen, ins Rollen zu bringen. Und ich muss dahingehend sagen, dass die Regierung einiges an Transparenz Stand heute oder für den heutigen Tag quasi ein bisschen, ja, den Karren ein bisschen aus dem Dreck gezogen hat, um das mal so salopp zu sagen. Das kann man anders sehen, aber ich bin der Meinung, dass man mit dem heutigen Tag eine gute Lösung geschaffen hat für den nächsten Verlauf. Ob man jetzt beispielsweise die Großveranstaltungen, da hängt ja auch jede Menge dran, kleine Schauspieler, Ladenbetreiber oder so Schaustellerfamilien bis zum 31.08. jetzt schon verbieten lassen muss, das weiß ich auch nicht, aber ich finde die Maßnahmen, die heute getroffen sind, sehr transparent und sehr rational und vernünftig. Ja.
Okay, würde ich dir zum großen Teil sogar zustimmen. Jetzt hast du schon die Maßnahmen von heute angesprochen, auf die würde ich dann gerne später nochmal zurückkommen. Ich würde gerade nochmal ein bisschen mehr in die Theorie gehen. Und zwar, wann jetzt Grundrechtseinschränkungen grundsätzlich legitim sind, sozusagen. Und auch ein paar, wir haben ja da ein paar Beispiele, also beispielsweise den Verteidigungsfall, wo eben eindeutig Grundrechte eingeschränkt werden zum Wohle des Ganzen. Und dann, was auch noch natürlich ein großes Thema ist, was Flo jetzt schon oft angesprochen hat, war die Diskurskultur, was auch Jonas schon, wo auch Jonas schon seinen Part dazu beigetragen hat, dass wir darauf auch nochmal ein bisschen stärker eingehen. Aber jetzt würde ich tatsächlich erst nochmal ein bisschen mehr Theorie machen, dass wir noch ein bisschen mehr konkretisieren bei den Grundrechten. Und dann würde ich wirklich sagen, können wir uns über Corona auslassen?
Ja, also das Problem, was ich aktuell nur sehe, ist, also ich versuche nicht zu juristisch zu werden, um der Zuhörerschaft so ein bisschen gerecht zu werden, weil ich ja nicht davon ausgehen kann, dass alle irgendwie juristisch sind, sich damit auskennen. Deswegen versuche ich das mal gut zu verpacken. Du hattest ja schon gesagt, Verteidigungsfall, das ist sowieso klar, das sollte halt auch jedem klar sein. Das ist halt auch verfassungsrechtlich vorgegeben.
Erklär doch mal kurz, für die, die es wirklich nicht wissen, was ist der Verteidigungsfall, wann tritt er ein und was sieht er vor?
Genau, also der Verteidigungsfall ist einfach, wie der Name schon sagt, gegeben, wenn Deutschland angegriffen wird. Also wie gesagt, die Bundeswehr ist ja, das ist ja verfassungsrechtlich wurde auch festgeschrieben, dass die Bundeswehr keine Angriffsarmee ist, sondern eben nur eine Verteidigungsarmee. Und das ist dann so in gewisser Weise, ich bin am überlegen, wie man das jetzt schön formulieren kann. Ich würde vielleicht sagen, so eine Art rechtlicher Status, wenn die BRD halt mit Waffengewalt von außen attackiert wird. Ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen und das ist geregelt in diesen ganzen Zusatzartikeln, die dem Artikel 115 Grundgesetz angehängt wurden, sind einige, das geht von A bis K oder L, glaube ich. Und das ist im Prinzip auch das Resultat dieser Notstandsverfassung, das haben wir ja schon angesprochen, der Ende der 60er Jahre. Und es geht dann, ich ich habe gesehen gerade nur so das Problem, ich will hier nicht so ins Detail gehen. Deswegen, ich glaube, ich lasse das jetzt mal hier, die irgendwelche juristische Detailfragen aufzuwerfen, weil ich da jetzt nicht so den Sinn, ehrlich gesagt, drin sehe. Nur, ich glaube, es ist nur wichtig, den Zuhörern halt klarzumachen, dass der Verteidigungsfall, also ich finde, das ist ja auch recht einfach zu verstehen, dass wenn Deutschland angegriffen wird, dass das halt im Grunde eine Sondersituation, eine verfassungsrechtliche Sondersituation vorliegt und dementsprechend die parlamentarischen Befugnisse oder auch die Befugnisse der Exekutive insbesondere halt vergrößert werden. Das haben wir ja aktuell ja auch. Und man hat sich da ja auch so ein bisschen jetzt in dieser Corona-Debatte, das habe ich wohl auch gemerkt, so ein bisschen an diesen Vorgaben orientiert, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt den Verteidigungsfall, das ist so ein bisschen so eine Blaupause für so einen Krisenfall und oder andere Notstände generell. Und deswegen hat man ja zum Beispiel auch versucht, in Verteidigungsfall ist ja legal definiert, das hatte ich ja gesagt, irgendwie wenn der, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, aber wenn das Staatsgebiet der BRD mit Waffengewalt attackiert wird oder so, das hat man in NRW zum Beispiel versucht, mit diesem Pandemiegesetz, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen erstmal als Grundvoraussetzung eine epidemische Lage. Da gab es ja so ein bisschen Kritik von einigen Juristen, dass das zu unbestimmt ist. Nur da, um das mal so als Grundvoraussetzung vorzugeben. Deswegen, wir hatten ja den Verteidigungsfall, Epidemien, es gibt aber auch sowas wie Naturkatastrophen zum Beispiel. Deswegen, ich glaube, ich gehe jetzt nicht noch mehr ins Detail. Ich glaube, das reicht jetzt schon, um den Zuhörern das ein bisschen zu nahe zu bringen. Deswegen würde ich jetzt vielleicht auch ganz gerne das Wort mal wieder abgeben, damit das hier nicht zu Jonas-lastig wird.
Nee, also es ist wirklich eine außergewöhnliche Situation, glaube ich, insgesamt, weil eben auch bei der Schaffung dieser Notstandsgesetze und der Notstandsverfassung man ja im Hinblick auf den Kalten Krieg gearbeitet hat und nicht eben jetzt halt die große Pandemie vielleicht im Blick hatte und das ja, was wir momentan haben, ja eine Situation ist, die ist so einfach in diesem Jahrhundert und auch seit Anfang letztes noch nicht gegeben hat. Das heißt, es stellt alle vor eine Riesenherausforderung und gerade die Juristen sind momentan, glaube ich, da sehr gefordert, weil sie eben hier letztlich eine gewisse Deutungshoheit haben. Genau. Ich wollte noch ganz kurz auf das, was Jan gesagt hatte, eingehen über die Struktur und die Transparenz der Bundesregierung jetzt in der momentanen Krise. Es ist halt für mich ein bisschen problematisch, wie diese Richtparameter, nach denen sich die Maßnahmen an denen sich die Maßnahmen orientieren, wie sich die verändert haben jetzt seit in den letzten 2 Wochen letztendlich. Also im 1. April hieß es die Verdopplungsrate 10 Tage, dann hieß es 14 Tage. Momentan ist sie jetzt seit über 20 Tage, wenn ich gelesen habe. Jetzt wurde der Wechsel gemacht zur Reproduktionsrate, also wie viele Leute steckt ein Patient an. Man wollte da eine Rate unter 1 erreichen. Diese Parameter ist aber wesentlich schwieriger kalkulierbar als die Verdopplungsrate. Je nachdem, welche Parameter man verwendet, kommt man zu ziemlich unterschiedlichen Ergebnissen. Das RKI war schon mal bei einem Reproduktionsrate unter 1, hat dann aber ihre Berechnungen angepasst und jetzt sind wir wieder über 1, sodass das alles auf einer großen unsicheren Basis letztendlich liegt und es einfach schwierig nachvollziehbar ist, woran orientieren wir uns jetzt hier. Und ja, das trägt zur Verunsicherung und dem Angstzustand, glaube ich, in der Bevölkerung auch bei.
Daran kurz anschließend. Ich denke, ich stimme dir dazu, auf jeden Fall. Aber wir müssen natürlich abwägen, was für Optionen hat die Bundesregierung hinsichtlich der eigenen Zahlen im eigenen Land, aber was geschieht auch europäisch, auf europäischer Ebene, drumherum in den Ländern. jetzt können wir davon sprechen, dass es Deutschland, wir sind mit einem tief dunkelblauen Auge noch davongekommen. Das wird sich jetzt zeigen, aber wir machen, glaube ich, ganz gute Arbeit. Auch die Zahlen sind im Vergleich zu unseren anderen europäischen Nachbarländern geringer oder besser, um es mal hierzu sozusagen. Und die Frage ist, wie gehen wir das an? Die Bevölkerung natürlich, sie verunsichert, das ohnehin. Aber wir, glaube ich, ist es jetzt momentan von essentieller Notwendigkeit, quasi einen Fahrplan vorzugeben, der dann quasi wöchentlich aktualisiert oder neu aufgelegt werden kann. Und ich glaube, es würde nichts bringen, wenn wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen laissez-faire-mäßig an die Sache rangehen, sondern es ist schon gut, dass die Leute dann quasi einen klaren Fahrplan vor sich haben, an dem sie sich orientieren können, mit Tagen oder auch Daten im Kalender, wo sie wissen, okay, Beschränkung A gilt bis hierhin und dann schauen wir weiter. Und ich glaube, dass wir da schon quasi eine Möglichkeit geschaffen haben, dahingehend die Bevölkerung zu befrieden. Aber dass man natürlich die Datensätze und die Evidenzen abwägen muss und das auch vielleicht ein bisschen unklar ist, worauf beziehen wir uns jetzt, das ist vollkommen richtig, das stimme ich dir zu, aber ich glaube, es ist von essentieller Notwendigkeit, einen Fahrplan vorzugeben, weil das auf jeden Fall zu einer Stabilisierung des Gemeinwohls innerhalb der Bevölkerung führt.
Ja, und um jetzt mal so eine kleine Kontroverse vielleicht auszulösen, was war eigentlich eure Meinung zu dem Vorschlag von Tilman Kuban jetzt vor ein paar Tagen? Also der hat ja vorgeschlagen, diese App automatisch einfach dann auf alle Handys der Bürger zu laden. Wir haben ja hier auch Juli-JU-Kontroverse. Also wie steht ihr so zu der Idee?
Ich bin klarer Gegner von einer automatisch installierten App. Ich finde, das ist ein viel zu massiver Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Und ich bin auch, was die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen anbelangt, nicht 100% überzeugt. Ich kann jetzt da, ich weiß nicht, ob ich noch kurz direkt daran anknüpfen noch was sagen würde. Ansonsten würde ich noch zu dieser Verhältnismäßigkeit was sagen. Aber ich glaube, Paul möchte noch kurz hier anknüpfen.
Also du kannst natürlich deinen Gedanken gerne zu Ende führen.
Der hat später noch Zeit, also den bringe ich.
Gut, dann würde ich jetzt erstmal an die App anknüpfen. Ich bin auch klar dagegen, weil es für mich einfach, zum einen ist es ein unglaublich großer Einschnitt in die Grundrechte, wenn der Staat autorisiert, welche Apps ich auf meinem Handy haben darf und welche nicht. Dazu kommt, es ist ein riesiges Sicherheitsrisiko. Allein schon eine freiwillige App wäre das, weil bei einer, auch wenn die Daten auf deinem Handy gespeichert sind, eine ID ist immer einmalig, kann somit immer zugeordnet werden, auch bei anonymisierten Daten. Deswegen, es gibt keine vollkommen anonymisierten Daten, man kann nur so viel tun, dass es eben in einen ertragbaren Bereich kommt. Deswegen, also der Vorschlag von Kuban, den verstehe ich überhaupt nicht. Also entweder wollte er eine Kontroverse auslösen, so wie du jetzt, Kati, oder es war einfach, ich fordere mal was, weil ich nicht mehr in den Nachrichten war.
Genau, also das im Endeffekt, also ich weiß gar nicht so sehr, ob er so die Intention damit verfolgt hat, eine Kontroverse auszulösen, nur klar, wir können jetzt sagen, okay, wir machen es, ich glaube, das haben die ja in Südkorea auch gemacht, also mit so einem richtig extensiven Tracking und so, dass du das quasi live nachverfolgen konntest, wo irgendwelche Leute sind. Ich meine, klar kann man das machen. Das Problem ist halt eben nur, das ist in Deutschland, wäre in Deutschland rechtlich überhaupt nicht möglich und das halte ich auch ethisch so für ein bisschen fragwürdig. Deswegen, wen überrascht jetzt? Ich bin natürlich auch absolut dagegen. So eine App halte ich an sich nicht für eine schlechte Lösung. Dann aber auch bitte mit Opt-in, so eine Opt-in-Lösung sozusagen, dass man da irgendwie einwilligt. Das ist ja auch an sich nicht schlimm. Nur das Problem ist, was ich so generell sehe, ist, dass wir diese ganze Diskussion um Datenschutz und so, das hat sich über Jahrzehnte so ein bisschen entwickelt, das wurde extensiv diskutiert und jetzt auf einmal, das hat ja auch Spahn schon ursprünglich gefordert, da irgendwie mit irgendwelchen, auch so, das war ähnlich wie der Vorschlag von waren, also irgendwie mit einer automatisch installierten App, die dann automatisch Daten weitergibt, damit man irgendwie die Angehörigen von Infizierten ermitteln kann oder so, um Infektionsketten zu unterbrechen und so. Das sind so Sachen, da kommen jetzt so Gedanken hoch und das wird einfach alles verworfen. Diese jahrzehntelange Diskussion, die ja auch in Gerichten eben stattgefunden hat. Und ich glaube, einfach so eine automatische App, die quasi ungewollt Daten, die du quasi drauf haben musst auf dem Handy und so, die ungewollt Daten an staatliche Einrichtungen vermittelt, das ist, also ich meine, ja, klar kann die Regierung halt, wenn sie eine Mehrheit dafür hat, so ein Gesetz verabschieden, aber erstens wäre das halt überhaupt nicht verfassungsfest. Das würde halt, wenn so ein Gesetz verabschiedet würde, das wird sofort nach Karlsruhe gehen, das wird sofort gekippt werden. Deswegen dann lieber so eine verfassungsfeste Opt-in-Lösung irgendwie konzipieren, sage ich mal, meinetwegen auch gerne in Kooperation mit der Opposition, statt da irgendwie so ein Gesetz, ich sag mal so, eigentlich muss man über sowas auch überhaupt gar nicht diskutieren, weil das rechtlich sowieso nicht möglich ist, weil das nämlich ein viel zu großer Eingriff in das sogenannte Grundrecht auf die Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme ist. Das ist übrigens mein Lieblingsgrundrecht, einfach weil das so einen langen Namen hat. Ich höre jetzt aber auch sofort wieder auf, nur das wollte ich so sagen. Ich finde eigentlich, wir diskutieren natürlich jetzt gerne darüber, aber ich glaube, eigentlich ist diese Diskussion völlig unnötig, weil sowas rechtlich sowieso keinen Bestand haben würde.
Ja, ich muss hier noch eine Lanze brechen für Kuban. Und zwar hat er genau diese Opt-in-Möglichkeit es ist zwar nicht auf Freiwilligkeit basiert, dass die App installiert wird oder nicht aufs Handy, aber wenn sie installiert wird, kann man ablehnen. Also man kann dann irgendwie, hat er vorgeschlagen, so quasi eine Ablehnmöglichkeit, dass man die App wieder deinstallieren kann.
Also quasi die Widerspruchslösung, genau. Ähnlich wie bei der Organspende. Also genau, ist natürlich nicht mit der Organspende zu vergleichen, aber diese Opt-out-Möglichkeit kann man damit so ein bisschen vergleichen. Ich würde gleich noch ein anderes Argument anbringen. Und zwar, was ich generell für ein Problem habe mit einer App, ist den Nutzen, den eine App bringt. Weil eine App kann dir natürlich nicht sagen, ob du jetzt gesund bist oder nicht. Das wäre absolut illusorisch, das zu propagieren. Deswegen, was dir die App sagen kann, entweder du bekommst eine Nachricht, du bist infiziert, also quasi es wurde ein umfangreiches Tracking gemacht, das dich in einem Bereich gescannt hat, wo überproportional viele Corona-Infektionen stattgefunden haben und dann einfach errechnet wird, oh ja, jetzt könntest du dich infiziert haben. Oder es wird.
Es geht halt insbesondere um den Kontakt mit einem Infizierten, ne, dass wenn du in Kontakt getreten bist, dass dann die Nachricht gibt an dich.
Ja, das wäre eben dann schon wieder ein großer, das wäre schon wieder ein großes Problem mit dem Datenschutz, weil dann müssten mindestens zwei Leute gleichzeitig getrackt werden und die Daten müssten dann abgeglichen werden und dann müsste das System erkennen, wer ist Person 1 und wer ist Person 2 und
man stelle sich das Ganze nur mal mit einer anderen Infektionskrankheit wie HIV oder andere Sachen vor und dann finde ich, kommt man recht schnell auf die Idee, dass es vielleicht problematisch ist, wenn Leute basierend auf Tracking-Daten dann stigmatisiert werden bzw. ausgegrenzt werden. Selbst wenn, es gibt ja sehr viele symptomfreie Abläufe von, in Island haben sie 50% davon, ne? Da muss man dann sagen, okay, krass, also wenn hier jemand einfach angezeigt wird, als dann gemieden wird letztendlich durch die App-Nutzer, das ist schon auch irgendwie, also ich find's indiskutabel, ja.
Dazu kommt ja noch, das muss ja nicht nur bei dieser einen staatlichen Maßnahme bleiben, dass dir angezeigt wird, du bist jetzt infiziert, bitte bleibe zu Hause, sondern die Daten können natürlich verfügbar gemacht werden für staatliche Behörden, die das dann kontrollieren. Oder Unternehmen könnten, zum Beispiel der ÖPNV, könnte einfach sagen, du möchtest gerne Bus fahren, ja, dann installier bitte die App und weise nach, dass du nicht infiziert bist. Darüber hinaus, wenn du schon infiziert bist und die App erst später installierst, dann bringt das auch relativ wenig, weil dann weißt weder du, dass du infiziert bist, noch weiß dein Gegenüber, dass du gerade infiziert bist und dass er wahrscheinlich selber infiziert wurde. Also es ist alles ein groß, es ist vielleicht als Lösung nett gedacht, man will irgendwie eine digitale Lösung, die nett klingt, einfach verständlich ist, aber es ist halt als Maßnahme extrem schwierig umzusetzen und deswegen wird es bei mir da auch höchstwahrscheinlich dabei bleiben, dass ich eine App komplett ablehne.
Genau, also ich glaube, so dieses Argument mit der Stigmatisierung, natürlich so ein Aspekt, der dann halt auch in den Abwägungsprozess einfließt mit, das ist auch ein sehr starkes Argument eben gegen solche Apps, vor allem weil, ich glaube so, das hatte glaube ich auch von Notz auch noch gesagt, dass dann lieber so eine richtige, so eine saubere Opt-in-Lösung, dass man sich das Ding wirklich auch freiwillig runterladen muss. Ich muss dazu auch eben sagen, ich glaube, manchmal habe ich so das Gefühl, dass man so von staatlicher Seite manchmal den Bürgern einfach viel zu sehr misstraut, weil ich nämlich so generell den Eindruck habe, dass wirklich die allermeisten Menschen in Deutschland so sehr vernünftig mit der Situation umgehen und halt, das sind, also manchmal wird so getan, als wäre Deutschland einfach so ein Volk von Idioten, als wenn das alles irgendwelche Kleinkinder, denen man ständig immer sagen muss, was sie zu tun und zu lassen haben. Und ich glaube, dieses Argument mit, es hatte Pause ein bisschen angerissen, dass das alles viel zu intransparent wäre, im Sinne von, dass man sagt, ja, es ist dann für den Bürger überhaupt nicht ersichtlich, wenn ich so eine App benutze, was macht der Staat eigentlich damit? Das lädt natürlich auch von staatlicher Seite zum Missbrauch ein. Ich meine, natürlich, wir haben die richtige Kontrolle, nur ist dann für den Staat nicht unbedingt schwierig, da Sachen mitzumachen, also mit Daten, die er eben auf diese Weise erlangt hat, die er eigentlich nicht dürfte. Und ich glaube, da liegt dann auch nochmal die zweite große Gefahr bei so einer App. Deswegen, ich sehe das alles noch ziemlich kritisch. Wenn, dann bitte aber auch nur so eine saubere. Also es hat Konstantin von Notz, ich glaube, der ist ja auch Jurist, der hat das zumindest so genannt, eine saubere Opt-in-Lösung, dass man erstmal guckt, dass man das auf Freiwilligkeit basieren lässt, weil das, glaube ich, jetzt im Endeffekt so die bessere Lösung ist, weil wir ohnehin schon gravierende Grundrechtseinschnitte haben. Und ich glaube, man sollte das Ganze dann so nicht so zur Normalität werden lassen. Im Sinne von, dass man Corona nicht so als Präzedenzfall eines den Rechtsstaat zersetzenden Zustandes, sondern dass man sich da auch so ein bisschen zurücknimmt noch, auch wenn das eben eine Ausnahmesituation ist, aber vielleicht auch so ein bisschen um das Vertrauen der Bürger nicht allzu sehr zu belasten, gerade wenn es eben so um Daten geht. Also es ist nur so, finde ich jetzt nur so zumindest.
Absolut, stimme ich dir komplett zu. Ich würde gern nochmal Richtung Verhältnismäßigkeit gehen, weil ich das Gefühl habe, dass momentan eben die Debatte sehr zum Teil simplifiziert wird. Ne? Also es wird gesagt, okay, du installierst keine App, du bist quasi mitverantwortlich oder du akzeptierst keine App, du bist mitverantwortlich, wenn Infektionszahlen steigen, falls Lockerungen kommen oder du bist für Lockerungen, bist mitverantwortlich für Tote und so weiter. Und das macht einen sehr einfachen Eindruck, also nicht so. Ich möchte jetzt zwei Sachen dazu sagen. Und das eine ist zum Beispiel, dass viele Leute ja sagen, man soll nicht wegen Pinkerlitzchen oder so zum Arzt gehen. Dementsprechend sinkt die Anzahl der Leute, die wegen Vorsorgeuntersuchungen zum Arzt gehen, drastisch. Also ich kann das jetzt hier aus Sicht meiner Eltern mit beurteilen, die Dermatologen sind und Hautkrebsvorsorge ist ja eine der weitesten verbreiteten Vorsorgeuntersuchungen und die müssen momentan den Leuten hinterherlaufen, dass sie überhaupt zu ihnen kommen und sich untersuchen lassen. Teilweise sind sogar Leute, die bereits Hautkrebs haben, die operiert werden müssen, denen muss hinterhergelaufen werden sogar noch, weil die Leute einfach haben, zum Arzt zu gehen. So, und damit werden indirekt auch schon mal, wird auch ein Gesundheitsrisiko ein großes. Aber das ist nicht das Einzige, sondern es ist auch so, dass teilweise eben OPs verschoben werden. Ich kann da zwei Beispiele nennen dazu. Das eine ist die eine Stent-Implantation. Stents, das sind diese Gefäßerweiterungen, die man bei Leuten einsetzt, die Herz-Kranzgefäß-Probleme haben. Und da war es so, der Patient wollte eben, diese Gefäßverengungen, hat einen Stent benötigt, sollte am 9. März operiert werden. Die OP wurde auf den 17. März verschoben, dezidiert wegen der Kapazitätsfreihaltung für Corona-Patienten. Er ist verstorben am 12., weil die Stent-OP nicht wurde, er hat einen Herzinfarkt. Das andere ist jetzt direkt aus dem Bekanntenkreis von mir. Vater von einer Freundin hat Darmkrebs, hatte dementsprechend oder hatte als Folge einen Darmverschluss und musste sich durch 4 Kliniken durchtelefonieren, bis er eine gefunden hat, die ihn untersucht und behandelt. Auch jeweils, weil die anderen angegeben haben, sie müssen momentan Kapazitäten frei halten und sind nur auf Corona-Fälle momentan eingestellt, beziehungsweise müssen da eben das besonders berücksichtigen oder sind einfach nicht dafür geeignet momentan. Und da sieht man schon, dass es nicht so einfach ist zu sagen, okay, wir verhindern Tote einfach nur und dadurch, dass wir Ausgangssperre machen, dadurch, dass wir unsere Kliniken komplett auf diesen Fall einrichten, sondern es sind durchaus auch Leute, die wir dadurch zurücklassen. Ja, also es ist nicht so leicht, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Ja, genau. Also diesen Aspekt, ich versuche das mal so jetzt einzurahmen, diese Schwierigkeit von Prognosen, aber auch, dass man sagt, das hat Professor Lepsius auch in seinem Eintrag im Verfassungsblock halt ziemlich scharf kritisiert, dass das alles so unsauber irgendwie ist. Also ich meine, man muss dann auch als Gesetzgeber vielleicht das juristische Handwerkszeug auch vernünftig gebrauchen und dass im Moment so die Abwägungsmuster, sage ich mal, sehr intransparent sind, dass man da einfach total abstrahiert und sagt, ja, aber es geht ja irgendwie hier um Leben oder so und deswegen, das sind hochwertige Rechtsgüter und deswegen überwiegt das natürlich. So einfach sollte man sich das eben nicht machen. Deswegen würde ich vielleicht auch nochmal generell sagen, ist in Sondersituationen eben besonders wichtig, Sätze der Rechtsstaatlichkeit eben zu erhalten, dass man da sauber auch arbeitet. Und das wäre für mich auch noch so ein Kritikpunkt aktuell. Also in dieser ganzen Debatte, das ist einfach so total abstrakt irgendwie. Alle sagen immer, ja, es geht ja irgendwie hier um Gesundheit oder Menschenleben oder so. Und das war es dann im Prinzip auch. Deswegen würde ich mir vielleicht generell wünschen, dass da so ein bisschen sauberer nachgedacht wird, aber auch sauberer generell, das Ganze.
Es gibt eben nicht nur die Virologie und die Epidemiologie, sondern es gibt auch andere Fachbereiche, die momentan darunter leiden, dass es eben diese Beschränkungen im Alltag
leben. Genau, ja. Also so viel wollte ich dazu eben noch. Und dann melde ich mich jetzt erstmal wieder ab.
Gut, dann würde ich noch ganz kurz ein letztes Wort dazu sagen wollen. Also ich sehe das tatsächlich ähnlich wie Flo, jetzt natürlich nicht aus seiner Perspektive. Aber ich sehe auch, dass vor allem online sehr stark moralisiert wird. Also quasi dieses Einteilen in Gut und Böse, du bist für Beschränkungen, du bist gut, du bist gegen Beschränkungen, du willst Menschen sterben lassen, du bist Egoist und dir geht's nur ums Geld und du bist privilegiert. Also in dem Sinne haben wir da schon eine ordentliche Verschlechterung der Diskurskultur erfahren und gleichzeitig denke ich auch, das ist jetzt wirklich eine vorsichtige Vermutung, dass wir Corona vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen überbewerten. Es kam ja letztens diese eine Studie raus, die davon erzählt hat, dass uns nur ein Bruchteil der Corona-Fälle und noch ein viel kleinerer Bruchteil der Verstorbenen aufgrund Corona bekannt sind. Also quasi, dass die...
Meinst du die aus Heinsberg?
Wenn das die war, ja. Aber ich glaube, die wurde doch mittlerweile ziemlich zerrissen. Deswegen bin ich hier jetzt auch absichtlich ein bisschen vage und vorsichtig. Also quasi, wenn es so wäre, dass es eine große Dunkelziffer gäbe von Corona-Fällen. Und ich bin mir sicher, dass es die gibt, weil wir eben viele Krankheitsverläufe haben, die sich angesteckt haben, aber die nichts merken. Dann haben wir ja erstmal einen großen, das hat ja einen großen Einfluss erstmal auf die Letalitätsrate. Und müsste auch dementsprechend dann neu evaluiert werden, weil am Ende kommt dann vielleicht raus, dass es genauso gefährlich war wie die Grippe oder vielleicht ein bisschen weniger oder vielleicht doch deutlich mehr. Das wird dann eben die Zeit zeigen müssen. Aber wie gesagt, ich denke, wir konzentrieren uns sehr stark gerade auf Corona und lassen auch anderes außer Acht, vor allem andere Krankheiten. Damit würde ich diesen Punkt dann aber jetzt auch abschließen und nochmal zum letzten Punkt kommen, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Und zwar nehmen wir gerade am Mittwoch auf und heute war die Pressekonferenz der Bundesregierung, wo der aktuelle Maßnahmenplan vorgestellt wurde, nachdem jetzt fortgefahren werden soll. Und außerdem haben wir seit heute gefühlt auch eine extrem starke Debatte über Armin Laschet, der in NRW jetzt voranprescht mit seiner Schulöffnung. Und deswegen würde ich das jetzt noch gern behandeln. Aber davor würde Jonas gerne noch mal kurz was zur Diskurskultur sagen. Deswegen bitte.
Ja, genau. Also ich kann damit auch jetzt wunderbar an das, was du jetzt gesagt hast. Ich wollte mich auch mal ganz kurz den Laschet noch thematisieren. Und zwar, was mich so ein bisschen stört generell, und das haben wir ja vorhin gesagt, also dieses moralisierende Argument auch, dass so gewisserweise Überbietungswettbewerb und das so diejenigen, die am schnellsten die härtesten Maßnahmen durchgesetzt haben, also ich spiele gerade konkret für alle, die es nicht wissen, auf Markus Söder an, dass die dann im Prinzip total heroisiert werden und die sind total super, das sind dann die einzigen, die sich um ihre Bevölkerung sorgen und so und dann im Prinzip schon, das ist jetzt nicht Thema, aber das geht mir persönlich ein bisschen auf die Nerven, so diese, dass die dann quasi fast mystifiziert werden und so getan wird, als ob die, als solche Personen, die Jesus wären oder so, das nervt mich halt so ein bisschen und bei Laschet eben, ich glaube, so Schulöffnung, ich versuche mal den Schwenk jetzt eben hinzukriegen, Schulöffnung ist irgendwie ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt, das sehe ich auch, so wie dann die Mehrheit, glaube ich, tatsächlich, aber ich glaube, es ist sicherlich schlecht, mit sowas irgendwie das mal in die, ich sag mal, in den Topf zu werfen, also in den Raum zu werfen, solche Aspekte, so die in Richtung Lockerung und Exit-Strategie gehen, finde ich nicht schlimm. Ich finde es so ein bisschen unwürdig, ihm dann so, dass im Prinzip diejenigen, das war ja auch schon bei Einführung der Maßnahmen so, als da Söder halt vorgeprescht ist, dass im Prinzip diejenigen, die abwägenden, die etwas zurückhaltenderen Leute, die Bedenkenträger, um das mal so auszudrücken, dass die dann dämonisiert werden und die sind dann scheiße und, sorry, also für den Wortlaut, die sind dann unfähig, verantwortungslos, da kommt dann auch wieder Moralargumente raus. Das finde ich ist so ein bisschen kursvergiftend, ehrlich gesagt. Und deswegen allgemein diskursmäßig nochmal etwas weniger moralisierend vielleicht, Leute vielleicht ein bisschen weniger heroisieren, ein bisschen nüchterner darüber nachdenken und auch nicht die Exit-Debatte dämonisieren. Das finde ich jetzt bei Laschet auch nicht ganz so schlimm, wie das einige so auf Twitter darstellen, als wäre das irgendwie das Schlimmste, was es gibt oder so, dass Laschet irgendwie über so Lockerung nachdenkt. Wie gesagt, abgesehen jetzt von den Schulöffnungen, das halte ich tatsächlich für Schwachsinn. Ist das doch, finde ich, das halte ich das an sich auch überhaupt nicht für schlimm. Also das wollte ich jetzt, also jetzt haben wir ja auch den Schwenk nochmal geschafft zu Laschet und dem heutigen Tag. Deswegen würde ich an der Stelle vielleicht auch noch mal eben ganz schnell abgeben.
Genau, man muss ja dazu sagen, ich habe ja Laschet heute auch auf Twitter kritisiert und Das, glaube ich, ist momentan bei ihm auch ein bisschen die Situation, dass es für ihn, glaube ich, auch um ein bisschen mehr geht als quasi diese Krisenbewältigung. Das kritisiere ich auch. Also mit diesem Überbietungswettkampf auf jeden Fall. Das ist falsch. Aber meiner Meinung nach hat man bei Laschet jetzt in den letzten Tagen oder Wochen arg gesehen, dass er immer noch diese Wahl um den Parteivorsitz innerhalb der CDU vielleicht im Kopf hat und da vielleicht auch noch irgendwelche Absichten hat und vielleicht versucht, taktisch klug zu handeln. Meiner Meinung nach hat er sich damit ein gewaltiges Eigentor geschossen, mit diesem Vorpreschen und da irgendwie jetzt vorzeitig die Schulen oder das Land wieder aufzumachen. Haben sich auf Twitter beispielsweise, wir reden hier immer nur über Twitter und es klingt immer so, als wäre das das Tor zur Welt, aber da wurde sich auch heute total drüber beklagt. Laschet ist ja auch getrendet, der Hashtag und sowas, und das kann ich voll und ganz verstehen, weil es überhaupt nicht förderlich ist, jetzt momentan in dieser Zeit irgendwie daran zu denken, vielleicht noch irgendwie, wie, was mache ich jetzt am besten, um vielleicht dann nachher bei der Wahl bei der CDU gut dazustehen. Das noch als Einwurf zu Laschet, und an der Stelle würde ich dann an den Florian abgeben.
Ja, also ich stimme dir zu, dass man bei Laschet dieses Gefühl hat, eben, dass er irgendwie Parteipolitik noch im Hinterkopf hat. Und das ist mein Gefühl, das kann ich nicht belegen. Deswegen bin ich da vorsichtig, aber ja, das ist das, was mich auch am meisten stört da an dieser Situation. Es stört mich allerdings nicht prinzipiell, dass er hier andere Maßnahmen einleitet als Söder oder so. Ich denke, dass das tatsächlich sogar eventuell eine Stärke des Föderalismus ist, dass man unterschiedliche Maßnahmen ausprobieren kann. Ich sage es jetzt mal so, wahrscheinlich werde ich dafür zerrissen und als jemand dargestellt, der mit Menschenleben experimentiert. Aber wir diskutieren immer so aus einer wirklich privilegierten Situation heraus. Wir sehen meiner Meinung nach viel zu wenig, was diese Einschränkungen für viele Leute bedeuten, was es für Selbstständige bedeutet, was es aber auch für Frauen insbesondere bedeutet. Also dass keine Kitas offen haben, dass Alleinerziehende hier nicht mehr irgendeiner Form von Arbeit nachkommen können. Und es gibt einfach auch im Zuge der wirtschaftlichen Konsequenzen ganz immense Folgen, was die persönlichen Schicksale anbelangt. Also ich möchte dazu nur mal sagen, die Suizidrate ist bei der Wirtschaftskrise 2008, 2009 um 7% in Europa gestiegen für 2 Jahre. Das heißt, es gab 8000 Suizide mehr. Und das ist nur ein Aspekt, der auch wieder zeigt, es sind viele Bereiche, die man abwägen muss. Ja? Also nicht einfach gesagt, damit zu sagen, wenn wir die Corona-Linie unter so und so viel 1000 Neuerkrankungen halten, dann ist alles gut. Es ist komplizierter als das, und das wird meiner Meinung nach zu stark vernachlässigt in der Debatte.
Genau, also ich wollte nochmal so ein bisschen, das hatten wir, das ist schön, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Das hatte ich ja vorhin ein bisschen bemängelt, dass diese Abwägung teilweise sehr unsauber vorgenommen werden, dass da nicht alles mit eingezogen wird, dass einfach so pauschal, lapidar irgendwie gesagt wird, ja, hier Menschenleben sind ja in Gefahr, und das reicht dann so als Rechtfertigungskritik. Was ich nur so ein bisschen noch mit Laschet und so sagen wollte, ist, also ich glaube, er ist tatsächlich, also es geht ja hier jetzt nicht um irgendwelche parteiinternen Spielchen in der CDU, da fehlt mir das Insiderwissen. Aber ich habe nur so einen Eindruck, er ist generell so seit Corona angefangen, hat so ein bisschen unter Druck geraten. Es kann natürlich sein, dass er das so ein bisschen so, das glaube ich persönlich auch, dass er das so ein bisschen nutzen möchte, um sich irgendwie nochmal so ein bisschen zu profilieren. Ich glaube aber auch, dass bei Söder, dass es viel um Profilierung ging. Also bei diesen, vor allem dieses Voranpreschen, dass besonders harte Maßnahmen kamen. Das wurde ihm ja offenbar auch honoriert von der Bevölkerung in Bayern. Ich erinnere nur mal an diese Zustimmung, an diese utopischen Zustimmungswerte, die da irgendwie eher an albanische Kommunalwahl erinnert haben. Also ich glaube, es geht irgendwie überall so ein bisschen um Profilierung. Ich glaube, was dann natürlich falsch ist, ist, dass, da würde ich Jan auch zustimmen, so ein bisschen, dass Laschet das so ein bisschen so als Bühne nutzen will, um sich da noch zu gucken, dass er da noch irgendwie was reißt für den Parteivorsitz, weil er, wie gesagt, so ein bisschen in die Kritik geraten ist, unter Druck geraten ist. Und das halte ich natürlich für falsch, selbstverständlich. Nur ich glaube, so ein bisschen Laschet jetzt zu was, also ich möchte im Prinzip damit nur resümieren, dass ich es für falsch halte, Laschet pauschal jetzt zu dämonisieren und ihm irgendwie böse Absichten zu unterstellen, zu sagen, er will aber nur das, dem geht es ja nur um Macht und hier Menschenleben sind mir ja egal und so. Davon wollten wir uns ja eigentlich wegbewegen. Deswegen, wir wissen auch hier natürlich, wie schwierig das Effekt ist, Politiker richtige Entscheidung zu treffen. Das ist eine unfassbar schwierige Situation. Deswegen würde ich vielleicht auch so ein bisschen Laschet oder auch andere, auch Politiker generell, auch jetzt nicht nur in zur Zeit von Corona, auch generell, vielleicht so ein bisschen auch noch als Menschen. Ich meine, Politiker sind auch nur Menschen, Menschen haben Fehler. Menschen denken menschlich, logischerweise, Menschen haben Emotionen und handeln manchmal auch dementsprechend. Würde ich da vielleicht so ein bisschen nicht so hart ins Gericht mit solchen Sachen eben gehen. Das ist im Prinzip noch das, was ich dazu sagen wollte.
Ja, kann ich nur zustimmen. Das kann man, glaube ich, sogar allgemein relativ gut formulieren. Und zwar, dass wir immer bedenken sollten, dass Politiker auch nur Menschen sind und deswegen auch Fehler machen können und werden. Und dass wir dementsprechend unsere Politiker nicht so als Art Technokraten sehen sollen, weil wir leben in einer Demokratie, nicht in einer Technokratie. Und das ist definitiv ein Plus, dass wir unsere liberale Ordnung hier haben. Zu Laschet und Söder auch nochmal von mir ein kurzes Wort. Ich sehe es tatsächlich so, dass Laschet so ein kleines bisschen versucht, durch diesen etwas weicheren Kurs, wenn man ihn so bezeichnen will, dass er so ein bisschen heraussticht, weil doch schon viele diesem, sagen, nennen wir es mal, Söder-Kurs folgen. Also quasi lieber ein bisschen mehr Sicherheit als Freiheit, also dieses ewige Aufwiegen, ein bisschen mehr zu Seiten der Sicherheit, zum Allgemeinwohl und lieber später die Maßnahmen lockern und dafür eben dann so gesehen mit einem blauen Auge rausgehen, das noch ein bisschen leichter zu verdauen ist, als wenn wir das jetzt gleich lockern und dafür dann eben eine ordentliche Quittung bekommen. Ich würde dann jetzt aber auch Flo will noch was sagen, dann darf er das.
Ja, nur ganz, ganz kurz. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich sehr froh bin, sehr erleichtert bin, dass wir nicht wie auf Twitter vor einem Monat letztlich angekündigt wurde von Leuten wie Don Alfonso, mit italienischen Verhältnissen umgehen müssen. Also ich bin erstens den medizinischen Abteilungen deutschlandweit super dankbar und bin begeistert von der Arbeit, die da geleistet wird. Und auch letztendlich der Regierung bis zu einem gewissen Punkt sehr dankbar, dass diese Maßnahmen, die ergriffen wurden, ja scheinbar auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass wir wesentlich besser dastehen, sehr viel besser dastehen als die meisten anderen Länder.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das geht vom ganzen Team aus, dass das medizinische Personal und alle anderen auch, also die Verkäuferin an der Rewe-Theke oder die Verkäuferin in der Apotheke, dass die alle gerade Unglaubliches leisten, einfach um unsere Gesellschaft so funktionieren zu lassen, wie sie es jetzt noch tut, auch wenn sie ein wenig eingeschränkt ist. Aber in Anbetracht der Umstände geht es uns wirklich noch sehr, sehr gut. Und so wie es jetzt aussieht, kommt Deutschland wirklich mit einem relativ blauen Auge davon und wird die Krise wirklich nur relativ leicht, also wir werden die Krise wohl relativ gut überstehen und müssen dann eben gucken, wie wir unseren Nachbarländern in der EU helfen wollen, beziehungsweise können. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, denn wir sind jetzt langsam am Ende angekommen. Ich würde noch mal ein kurzes Fazit ziehen, über was wir heute alles gesprochen haben. Da war zum einen die, wir haben theoretische Grundlagen geklärt, wann Grundrechte jetzt eingeschränkt werden dürfen, beziehungsweise können und sollen. Und auch, was die Verhältnismäßigkeit angeht. Und dann natürlich unsere Meinung dargelegt, wie wir zu den aktuellen Maßnahmen stehen und auch ein kleines Ausblick gegeben, was wir denn von der Regierung so im Allgemeinen noch fordern würden, und zwar generell mehr Transparenz bei den Maßnahmen und vielleicht auch mehr Dynamik, also quasi, dass man auf kurzfristige Änderungen besser reagiert. Und dann würde ich sagen, dass diese erste Folge auch beendet ist. Also aus der Standfunke funken für euch Paul, auf Twitter zu erreichen unter @paul_wetzel.
Ja, und Liana, ich verabschiede mich auch ganz herzlich.
Jan auch auf Twitter nochmals zu erreichen unter Jean-Franz Starr.
Jonas unter Twitter auch nochmal zu erreichen unter großj_kleines_v_z. Ich verabschiede mich an dieser Stelle dann auch.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es ist einigermaßen okay anzuhören. Macht's gut. Ich bin erreichbar auf Twitter unter @vicino_22. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal, wenn wir wieder online gehen. Und bis dahin freuen wir uns über euer zahlreiches Feedback.